ist es Sünde?
Ja, also.
Der Podcast, in dem wir sprechen über gesellschaftliche Trends, über persönliche Entscheidungen und manchmal auch über die Regeln der Kirche. Heute mit einer Frage, die in alle diese Kategorien passt.
Ist es Sünde, sich scheiden zu lassen?
Alex wird in dieser Folge einen juristischen Fachausdruck einbauen müssen, der nichts mit Eherecht zu tun hat. Urs, welchen?
Eigentumsvorbehalt.
Viel Glück. Ich stelle unsere rituelle Eieruhr, denn wie immer nach einer halben Stunde werden wir drei uns scheiden lassen. Wir kommen zunächst zum Bekenntnis. Das ist, glaube ich, relativ übersichtlich bei uns. Oder es gibt jetzt gleich eine große Überraschung. Wir drei sind alle verheiratet, aber wer von uns ist denn geschieden? Alex?
Nö.
Urs?
Nö.
Du auch nicht, oder?
Nein, wir sind alle drei nicht geschieden und wir kommen auch nicht aus Scheidungsfamilien, wenn ich das richtig sehe.
Nein.
Deine Eltern sind noch verheiratet, Alex, meine auch. Deine sind beide schon verstorben, Urs, aber die waren verheiratet.
Die waren verheiratet, nicht geschieden. Nein.
Zum Schluss. Ja, wie war das denn, als ihr jünger wart? Gab es da schon viel das Thema Scheidung? Wo seid ihr zum ersten Mal mit dem Thema Scheidung denn überhaupt in Berührung gekommen?
Das ist eine gute Frage. Also, meine Tante, die älteste Schwester meiner Mutter, die hat einen Geschiedenen geheiratet. Mhm. Also, sie selber war nicht geschieden, sie hat einen Geschiedenen geheiratet. Und das hat mal für Ärger im Sauerland gesorgt. Das fand man ganz schwierig. Aber
wir sprechen von welcher Zeit?
Wann wird das gewesen sein? Das muss in den 70ern gewesen sein, vielleicht ein bisschen früher, vielleicht auch in den 60ern. Und es gab auch noch eine Sache, mit der konnte der sich in der Familie noch unbeliebter machen. Er war ein Sozi, also ein Sozialdemokrat. Und man wusste nicht, was schlimmer ist, geschieden zu sein oder Sozialdemokrat. Die Kombination machte es dann, dass es der arme Onkel Willi echt schwer hatte in der Familie.
Also ich kann mich noch erinnern, ne, aufgewachsen im Oldenburger Münsterland, da gab es wirklich mal in diesem kleinen Kaff, aus dem ich komme, so ein Annus Horribilis, denn es gab drei Scheidungsfälle.
In einem Jahr.
In einem Jahr.
Ein furchtbares Jahr, Annus Horribilis.
Ja, und es wurde also wirklich, wirklich in den umliegenden Dörfern, ja, wurde die Formulierung etabliert, naja, wir wollen bei uns ja keine Hemmelter Verhältnisse.
Kein Scherz. Ja, kein Scherz. Ja. Ich erinnere mich und ziehe das immer so ein bisschen.
Wirklich keiner.
Ich erinnere mich und ziehe das immer so ein bisschen zum Vergleich heran, dass ich in meiner Grundschulklasse eine Mitschülerin hatte, die bei der Mutter lebte und der Vater war woanders und die eben geschieden waren. Da gab es also einen Scheidungsfall und ja, reichliche Jahrzehnte später ist es so, dass zum Beispiel bei meiner Nichte, die hat mir mal erzählt, die ist jetzt aus der Schule raus seit ein paar Jahren, aber das liegt noch nicht so lange zurück, da sagte sie, ungefähr Hälfte sei, dass die Eltern da geschieden seien oder eben noch ein Paar wären und zusammen sind.
Was mich direkt dazu interessieren würde, ist das denn Thema bei deiner Nichte?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, nein.
Aha.
Ich glaube nicht, dass das, also auf keinen Fall so, wie es gerade also, bei Urs oder im Annus Horribilis
ja, ja.
in Hamilton der Fall war. Oh mein Gott, die lassen sich scheiden.
Also meine Mutter oder auch das ganze Dorf oder diese ganze dörfliche Struktur, die hätte niemals darauf verzichtet, in einem ganz anderen Kontext aber zu erwähnen, sind übrigens geschieden.
Genau,
oder
immer so nachgeschoben.
Ja, ja.
Ja, eine große, große Schande.
Also hat nichts mit dem Thema zu tun, aber muss man nochmal eben kurz sagen.
Ja, übrigens, genau.
Ja, sie hatten alle auch ein bisschen Spaß dabei. Ne? War ja auch irgendwie ein bisschen Unterhaltung. Man konnte sich auch besser fühlen.
Ja.
Ne?
Weil hat ja nicht geklappt. Ne?
Genau.
Ja, kann man
sich
ja
im Versagen der anderen gesuhlt.
Ja. Sind auch nicht mehr zusammen. Naja, schade.
Ja, da
so,
hat,
so ist das heute.
Ja, da hat die heilige Mutter Kirche ja aber einiges dazu getan.
Was? Das kann man wohl sagen.
Ja, ganz neues Thema für dich jetzt. Ja, warum ist das in der katholischen Kirche so ein entscheidender Faktor und in der protestantischen nicht so stark?
Für die heilige römisch-katholische Kirche.
Ja, das Grinsen auf deinem Gesicht geht von hier bis nach Hamilton.
Gilt die Ehe als Sakrament, das auf Lebenszeit angelegt ist. Nach ihrer Lehre ist eine gültig geschlossene und vollzogene Ehe unauflöslich.
Okay, kannst du es jetzt, das ist ja klar, kannst du nochmal erklären, warum das so ist? Also warum das überhaupt ein Sakrament ist?
Oh, es hat mir eben, bevor unser lieber Hannes auf Rec gedrückt hat, wie wir hier immer sagen, erklärt, seit wann die Ehe überhaupt Sakrament ist, Urs.
Ja, erst seit dem 12. Jahrhundert.
Und das?
Also kirchengeschichtlich gesehen ist sie viel kürzer Sakrament, als dass sie keins war. Wenn die Kirche, man assistiert, die Leute heiraten sich gegenseitig, wenn das passiert, handelt die Kirche im Namen Gottes. Also Gott verbindet die Menschen eben auch. Die sagen, die verbinden sich gegenseitig, aber Gott tut seinen Teil dazu.
Mhm. Das ist die Definition von einem Sakrament. Ne?
Ganz genau.
Und du hast es gerade so runtergeleitet, weil wir es ein paar Mal schon erwähnt haben. Ich weiß, trotzdem ist es gerade bei dieser Folge fällt es doch nochmal wichtig zu erwähnen. Also, normalerweise funktioniert ein Sakrament, also das ist so eine Verbindung aus einem Zeichen und einem Ritual, wo Gott mit was dabei tut, kannst du, Alex, du kannst es doch so schön kurz und knackig formulieren, was ein Sakrament
ist. Das kann ich tatsächlich nicht, also kurz und knackig. Es ist ein direkter Kontakt zu Gott und Gott zeigt sich durch dieses Zeichen, durch dieses Ritual dem Menschen.
Ja.
Dieses Sakrament, diese Zuwendung gilt und ist unauflöslich und kann nicht zurückgenommen werden.
Ich fand, das war schon sehr knackig. Also damit wir wissen, ein Sakrament, das ist so eine Handlung, ein Ritual, in dem nach religiöser Vorstellung Gott sich zeigt, Gott wirkt.
Und das machen nicht die Priestermänner, um das mal klar zu sagen. Die Priestermänner machen das nicht, der Papst macht das nicht, die Bischöfe machen das nicht, das macht Gott. Mhm. Die sind dann, wenn überhaupt, das Werkzeug, mit denen Gott das macht, wenn man so will. Das ist auch, aber die machen das nicht, ganz wichtig.
In der römisch-katholischen Kirche gibt es wie viele Sakramente?
7.
Ja, kriegt ihr die abwechselnd aufgezählt?
Taufe.
Hochzeit.
Erstkommunion.
Ach so, ja, okay. Firmung.
Hochzeit, Weihe.
Genau. Also entweder oder, ne? Also Hochzeit oder Priesterweihe.
So, also haben wir 5.
Mhm. Genau.
Buße?
Ja, Beichte.
Also, dass man beichten geht, und Buße auferlegt bekommt.
Und Bischofsweihe ist eine eigene.
Nee, Weihe ist. Was haben wir jetzt vergessen?
Sterbesakramente?
Ja, danke.
Ja, genau.
Gerne, sehr gut.
Also früher mal letzte Ölung, jetzt Krankensalbung. Ja.
So ist es.
Genau.
Protestanten haben nur 2 Sakramente.
Nennt ihr das überhaupt so?
Ja.
Doch.
Also Taufe, ganz klar.
Taufe auf jeden Fall.
Ja.
Was ist denn das andere?
Ja, frage mich auch gerade.
Ja, lass uns überlegen. Es gibt keine Priesterweihe in der Form. Die Ehe ist eben keins.
Die Ehe ist nach Luther weltlich Ding.
Mhm. Also das heißt, keine göttliche Veranstaltung, deswegen kann sie auch geschieden werden.
Ja, also was die Protestanten als Sakramente haben, hören wir nach diesem Ping.
So, mitschreiben ihr ignoranten Trottel. In der evangelischen Kirche gibt es 2 Sakramente. Die Taufe und das Abendmahl, bei dem Brot und Wein geteilt wird. Dass es 7 Sakramente in der katholischen Kirche gibt, wurde erst 1547 im Konzil von Trient endgültig festgelegt. Sakrament bedeutet übersetzt Heilszeichen.
Steckt jetzt hier schon die Krux, dass eben im Evangelischen, wie du es gerade gesagt hast, toll, dass du Martin Luther zitierst, dass eben die Ehe kein Sakrament ist, sondern eine Sache für die Welt.
Also ich erzähle von einer ökumenischen Trauung vor 3 Wochen mit der wunderbaren Kollegin aus Nordhorn. Julia, liebe Grüße, wenn du das hier hörst. Da war es so, wir haben telefoniert und wir waren relativ schnell auf einer Linie und sie sagte, naja, du kannst das machen, wie du willst. Bei euch spielt es ja immer irgendwie eine Rolle, dass der Ehekonsens und der Ehebund abgefragt werden muss. Deswegen ist es nicht beliebig, welche Formeln gesprochen werden. Urs, du kennst das ja auch.
Ja, Ehekonsens, ne, das klar zu machen, man muss klären, machen das beide freiwillig und das aus gutem Grund, weil in der Geschichte, wissen wir, gab es viele
Ehen. Genau. Und heute leider immer noch. Aber die evangelische Kollegin hat gesagt, Ehekonsens ist nicht so wichtig.
Nein, das hat sie nicht gesagt. Sie hat gesagt, ich segne etwas, was die beiden sich schon längst zugesagt haben.
Sie wollte sagen, Ehe ist im Katholischen sowieso viel kodifizierter als im Evangelischen.
Ja, und sie lächelte etwas süffisant und konnte ich gut haben und sagte, naja, ihr nervt ja immer nur. Und das ist in dem Fall auch richtig. Also diejenigen, die es bei ökumenischen Trauungen kompliziert machen, in der Regel kompliziert machen, ja, das stimmt, sind wir.
Ich habe gerade aufgehorcht, als du gesagt hast, dass das ein Sakrament ist, ist noch gar nicht so lange her, sondern also gibt es nicht 2000 Jahre, sondern erst 900 Jahre. Ich höre Nachtigall, ich höre dir Trapsen. Das hat man doch wahrscheinlich gemacht, weil wieder jemand Schindluder mit der Ehe getrieben hat und man da irgendwie einen Riegel vorschieben wollte? Oder warum wurde plötzlich die Ehe sakralisiert?
Ehrlich gesagt, das habe ich nicht gefunden. Ich weiß nicht, warum die dann im 12. Jahrhundert das dann da eingeführt haben.
Es gibt eine Menge Gründe, warum die Kirche die Ehe zum Sakrament gemacht hat. Ein Grund ist die Durchsetzung der Konsenstheorie von Petrus Lombardus, wonach für eine gültige Ehe allein der Konsens der Partner entscheidend ist. Es ging aber auch darum, zu verhindern, dass nahe Verwandte verheiratet wurden und die Heiratspolitik des Adels zu beeinflussen.
Das Problem, was es mit all diesen Dingen gibt, was die evangelischen Brüder und Schwestern nicht haben, ist, das würden die ja ganz genauso sagen, wenn Gott seine Finger im Spiel hat, Gott macht keine Fehler. Und was Gott tut, macht er, weil er keine Fehler macht, auch nicht wieder rückgängig.
Evangelische Christinnen und Christen würden ja niemals sagen, man kann die Taufe rückgängig machen.
Ganz genau. So. Die würden das genauso sagen, weil der hat da seine Finger im Spiel, Gott macht keine Fehler, deswegen kann man das nicht rückgängig machen. Deswegen nennst du es am besten nicht Sakrament, weil dann hat Gott nicht seine Finger im Spiel, zumindest nicht entscheidend. Und dann kann man auch nicht sagen, oh, jetzt haben wir mal ein Problem, weil wenn wir jetzt, ist ja ein theologisches Problem, wenn wir jetzt sagen, okay, hat nicht geklappt, mit der Ehe, wir lösen dieses Band jetzt auf, dann hat Gott ja was gestiftet oder gemacht, was man wieder revidieren kann. Mhm. Und das kann es theologisch nicht geben. Das ist das Grundproblem.
Mhm. Im katholischen Verständnis heiratet man einmal und vielleicht noch ein zweites oder drittes Mal, wenn einer der Partner stirbt.
Ja. Wenn der Tod sie geschieden hat, ja.
Aber es gibt ja dann weitere Ehen, nochmal um das ganz klar zu machen, wenn man dann nochmal heiratet, gilt diese Ehe nicht. Also man geht dann nochmal zum Standesamt vielleicht, ne, nach einer Scheidung und heiratet nochmal jemand anders. Das ist für die katholische Kirche dann keine Ehe.
Nein, das ist keine Ehe. Also es kann keine Ehe geben. Mittlerweile hat sich seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil schon verändert. Würde man schon sagen, dass man das als ein Liebesverhältnis akzeptiert, das auch durchaus segensreich sein kann. Aber heiraten, katholisch gesehen, kann man nur einmal. Es gibt natürlich die Möglichkeit zu sagen, die erste Ehe, die man geschlossen hat, war nie gültig. Das heißt, Gott hat auch nicht gewirkt. Das heißt, es wird nichts aufgelöst, sondern es wird nur festgestellt, da ist ein Fehler gemacht worden. Das kann meistens so sagen, gewisse Dinge sind nicht gefragt worden.
Das klingt knallhart nach Verwaltungsrecht. Alexander, was ist eine Eheannullierung anders als eine Scheidung? Und ich frage dich auch als Experten, du hast damit ja vielleicht auch manchmal ein bisschen zu tun.
Also wir haben, halten wir nochmal fest, die Ehe kann nicht geschieden werden. Sie ist unauflöslich. Mhm. Das heißt, wenn jetzt also ein Fall vorliegt, zwei Menschen sind auseinandergegangen und ein Partner möchte aber erneut kirchlich heiraten, ist das nicht möglich. Mhm. Es sei denn, es wird ein Verfahren entwickelt, festgestellt und konstatiert, dass die Ehe, die zuvor geschlossen wurde, also die sakramentale Ehe, niemals hätte geschlossen werden dürfen. Mhm. Oder anders ausgedrückt, sie hat eigentlich nie bestanden, die Ehe, weil ein Formfehler begangen wurde. Das heißt, irgendein äußerer Umstand, der zum Zeitpunkt der Eheschließung noch nicht bekannt war, darum geht es, eigentlich schon, wenn er bekannt gewesen wäre, dazu beigetragen hätte, dass diese beiden niemals, ich weiß, es klingt alles sehr, sehr kompliziert und es ist auch kompliziert, man kann sehr, sehr lange Eherecht studieren, niemals hätten zueinander Ja sagen können und dürfen.
Naja, ein ganz einfaches Beispiel, einer von den beiden war schon verheiratet.
Ja, zum Beispiel. Das ist
das einfachste Beispiel.
Genau, und aber hat diese Tatsache dem anderen verheimlicht.
Ja. Aber die meisten Leute, die schon mal von der Eheannullierung gehört haben, denken doch jetzt wahrscheinlich daran, die Ehe ist nicht vollzogen worden. Ist das wieder so eine Urban Legend oder stimmt das nicht? Also, dass man gesagt hat, ja, wir haben auch nie Sex miteinander gehabt.
Ja, stimmt. Ja, das ist auch so ein Formfehler. Man muss auch dazu sagen, die Ehe, das Eheverständnis, ne, Sexualität ist ja immer bah. Ne? Mhm. Aber wenn notwendig und wenn es sich schon nicht vermeiden lässt, dass Menschen das gerne hätten, dann aber bitte immer in Bezug auf die Nachkommenschaft, also auf Kinder. Mhm. Ja? Und eine Ehe wird vor allen Dingen erst dann als vollgültig erklärt, wenn die Ehe vollzogen wurde, das heißt, die beiden miteinander geschlafen haben. Tatsächlich, du setzt schon an, muss ich kurz erzählen, meiner Schwägerin und meinem Schwager hat der ständige Diakon noch in der Sakristei nach der Trauung gesagt, bitte warten Sie nicht so lange damit, vollziehen Sie, weil erst dann ist es richtig gültig.
Oh. Um Gottes Willen, ich schäme mich dermaßen. Aber man sagt ja immer, Kirche, fui bar und so weiter. Was war denn die Ehe im theologischen Verständnis bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil?
Weißt also, bis in die 60er Jahre.
Was die Ehe war, also im theologischen Verständnis, vor allem und erstmal.
Ich weiß, was sie mit dem Zweiten Vatikanum wurde, aber davor?
Die Ehe war vor allem eines, ein Vertrag.
Ja, okay.
Ein Vertrag ist ein Vertrag. Und er führt zu einem bestimmten Rechtsverhältnis. Und dieses Rechtsverhältnis heißt, ich habe nur Sex mit dieser einen Person. Ich habe ein Recht auf Sex mit dieser Person und der jeweils anderen. Mhm. Und diesen Sex gibt es aber nur, um Nachkommen zu zeugen. Das ist es.
Da haben wir es doch wieder.
Genau, das ist bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil das Rechtsverhältnis und der Inhalt theologisch gesehen der Ehe. Die Ehe ist ein Vertrag. Nichts mit Liebe, nichts mit gegenseitiger Erfüllung, Gott geschenkte Person, bla bla. Es geht um das Recht mit einer Person und exklusiv mit dieser Person Sex zu haben.
Das ist bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil. Genau. Und dann passiert etwas ganz, ganz Ungewöhnliches. Der Heilige Geist hat eine lustige Idee und ihr bekommt in den 50er Jahren, nehme ich mal, einen guten Papst, durch einen blöden Zufall, Johannes der 23. Und dann, seitdem ist die Ehe was?
Der in den 60er Jahren dann das Zweite Vatikanische Konzil einberufen hat. Ja, und dass die Konzilsväter arbeiten, finde ich wirklich beeindruckend heraus. Also das sind romantische Texte, könnte man fast
total
schon sagen.
Total romantisch, ne?
Die sagen, so wie zwei Menschen in Freiheit und aus tief empfundener Liebe zueinander Ja sagen, so sagt auch Gott zu den Menschen Ja. Und deswegen ist dieses Zeichen, diese Zeichenhaftigkeit dieser beiden Menschen zueinander Abbild der Liebe Gottes.
Ist ein Thema für einen anderen Podcast, aber das wir auch schon mal bearbeitet haben. Aber heißt es tatsächlich zwei Menschen? Also es ist nicht von Mann und Frau da die Rede?
Muss ich nachschauen. Wahrscheinlich Mann und Frau.
Ja, okay. Das heißt mit Sicherheit.
Ja, mit Sicherheit. Ja.
Also ein lustiger Funfact, wie ich finde, war vorher, wenn du, also man lebt ja, wenn man dann neu heiratet in einer, und deswegen das, also theologisch gesehen, in einer dauerhaften, schweren Sünde. Deswegen kann sie nicht...
Wenn man was
ist? Wenn man neu heiratet, wenn man neu heiratet, lebt man in einer dauerhaften, schweren Sünde. Zwar andauernd, deswegen kann die Sünde nicht vergeben werden, weil du ja, solange du mit dieser Person verheiratet bist, sündigst du ja. Du sündigst ja quasi ununterbrochen. Und eine Sünde kann man nur vergeben, wenn sie sogar hinter dir liegt und du sie bereust. Und du sagst, du willst nicht weiter sündigen. Ja. Da du aber durch die Ehe immer weiter sündigst, die ganze Zeit dauerhaft sündigst, kann sie nicht vergeben werden. Du liegst im Bereich einer schweren Sünde. Fun Fact, früher, also vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil, wenn man gesagt hat, ich war verheiratet, weil es ja nur um das exklusive Sexrecht geht, was auch nicht verloren geht, wenn du dich scheiden lässt. Wenn du eine neue Person heiratest und du hast keinen Sex mit der, lebst du nicht in schwerer Sünde. Wenn du sagst, wir sind hier nur verheiratet, wir haben keinen Sex, lebst du nicht in schwerer Sünde, kannst du Kommunion gehen, kannst Sakramente empfangen, kein Problem.
Mhm. Ihr habt jetzt sehr, sehr viel darüber geredet, wie das Kirchenrecht und wie das Lehramt, das wir sehr oft links liegen lassen, dazu steht.
Ja, weiß ich gar nicht.
Jetzt muss ich aber mal fragen, was ist denn eure Meinung dazu?
Also, ich habe zu meiner Frau gesagt, als es ums Heiraten ging, habe ich ihr klar gesagt, wenn wir das kirchlich machen, das muss ja gar nicht sein. Ich finde auch nicht, dass Leute verheiratet sein müssen. Ich habe Beziehungen immer so gelebt, wenn ich zu dir Ja sage, meine ich Ja, und dann ist dieses Ja zumindest theoretisch für mich auf die Ewigkeit angelegt. Wenn ich Beziehungen hatte, wo ich denke, mit der geht es nicht weiter, habe ich auch sofort da einen Stopp gesetzt, nicht weil ich so ein toller Typ bin, sondern weil das für mich dann nicht anders geht.
Naja, weil du denkst, ich will keine Beziehung eingehen oder weiter leben, bei der ich denke, ja, da sehe ich das Ende irgendwie schon.
Ja genau, das ist für mich Quatsch.
Jetzt hast du aber ja, jetzt ist deine Ehefrau ja nicht deine erste Beziehung.
Nein, das ist nicht meine erste Beziehung, ich bin immer verlassen worden. Da, muss ich dazu sagen, schließe nicht aus, dass ich auch mal jemanden verlassen hätte, aber für mich war das immer, was ja auch in der Bibel steht, dann Ja sei ein Ja, dann Nein sei ein Nein. Ich habe zu den Menschen Ja gesagt, also bin ich da. So. Und ich habe zu der gesagt, wenn wir das hier machen, kirchlich, ich weiß genau, was die Kirche damit meint und was die mich da fragen. Für mich ist das dann unauflöslich. Und ich werde nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dann, wenn du dich dann scheiden lassen willst, dass ich dann sage, jawohl, mache ich mit.
Mhm.
Weil das nicht geht. Wenn du das nicht willst, ist völlig in Ordnung. Aber dann machen wir das nicht. Mhm. Dann machen wir hier standesamtlich und so. Auch alles gut. Nichts gegen die standesamtliche Eheschließung. Das ist super. Alles richtig. Aber wenn du diese Bindung nicht willst, die unauflöslich ist, weil ich weiß, was ich da versprochen habe, dann lass es uns bleiben. Für mich persönlich, ich rede nur von mich und meinen Anspruch für mich selbst, für mich ist das unauflöslich.
Mhm.
Ja, das sehe ich auch so. Ich möchte eine andere Geschichte erzählen. Ich gehe wieder nach Hemmelte.
Ja, wo ist das?
Das Schanddorf.
Meine Mutter hatte eine gute Freundin, die war verheiratet und wurde nach allen Regeln der Kunst von ihrem Ehemann betrogen.
Mhm.
Über Jahre. Es war ein offenes Geheimnis im Dorf, dass er, passt jetzt nicht ganz das Bild, aber in jedem Hafen eine andere hatte. Es war völlig klar, dass er uneheliche Kinder hatte, was natürlich zu der Zeit einfach unglaublich war. Also es war ein offenes Geheimnis. Und diese Frau litt unter diesem Mann, war aber auch abhängig von diesem Mann, finanziell und eben auch moralisch, weil jetzt kommt es, ja, sie hatte ja Ja zu ihm gesagt und man kommt da ja nicht raus. Und ich weiß, dass meine Mutter eben immer genau das so als Grund auch anführte, also immer wenn sie wieder aufgezählt hatte, wie schlimm das doch alles war mit diesem Typen, ne, und was ihre Freundin sich da wieder hat, was sie wieder hat erdulden müssen und so weiter, endeten diese Ausführungen aber meistens damit, ja, aber also ich habe dann immer auch gefragt, ja, warum geht die denn nicht? Warum geht die denn? Ja, das ist ja ein Sakrament. Das ist ja ein Sakrament. Und das finde ich an dieser ganzen, also alles, was Urs gesagt hat, Eheverständnis und Ja sagen und wenn ich weiß, worauf ich mich einlasse, und das ist mitunter auch schwer, aber lohnenswert, sich darauf einzulassen, all das unterschreibe ich und empfinde ich auch ganz genauso. Und trotzdem gibt es Situationen, da ist es geboten, da ist es menschlich geboten, sich scheiden zu lassen.
Also du sagst bewusst,
dass geboten, Menschen,
es ist nicht nur möglich.
Pastoral geboten. Da,
Nein, du bist verpflichtend, auch dich zu schützen.
So.
Oder die Kinder. Wir nehmen mal an, jemand ist da brutal, schlägt dich, schlägt die Kinder. Da hast du die Verpflichtung, würde ich auch so sehen, da hast du die Verpflichtung, die Kinder zu nehmen und zu gehen. Ich will jetzt, gibt auch Leute, die können das dann nicht aus einer gewissen psychologischen Verfassungen, die können da nicht gehen, dem will ich das überhaupt nicht vorwerfen, wenn sie das nicht hinkriegen. Das will ich damit nicht sagen. Aber die dürfen sich nicht dann davon aufhalten lassen, ich gehe nicht, weil ich Sakrament darf ich ja gar nicht.
Mhm.
Im Gegenteil, das würde sogar die Kirche sagen, sogar Johannes Paul II., der ja wie gesagt nicht als linksgrün versifft gilt.
Nicht so ganz.
Auch der hat sogar gesagt, es muss nicht zwingend eine schwere Sünde sein, wenn man sich scheiden lässt. Und der hat sogar auch gesagt, wenn man es kann sogar Gründe geben, wieder verheiratet zu sein, ohne dass es eine schwere Sünde ist.
Aber offiziell ist es noch eine oder nicht?
Ja, das ist natürlich...
Das ist interessant, weil wenn sogar Johannes Paul II. Sagt, und es werden uns ständig Zitate von Johannes Paul II. Um die Ohren gepfeffert, weswegen zum Beispiel Frauen nicht geweiht werden dürfen, dann gilt es irgendwie, in dem Fall irgendwie nicht.
Ja, aber Urs, wir haben ja jüngere Beispiele. 2016 schreibt Papst Franziskus seine Enzyklika Amoris Laetitia. Und unter anderem behandelt er im 8. Kapitel die, also ich zitiere, die zerbrechliche Familie. Und das ist wirklich ein hochinteressantes Schreiben, in dem er, ich möchte jetzt zitieren, zum Beispiel sagt, die Kirche ist sich bewusst, dass Situationen, die sich von der objektiven Forderung des Evangeliums entfernen, und hier meint er natürlich auch, ne, das ist schon richtig sakramental und unauflöslich und Ehebund und die sich davon entfernen, pastorale Unterscheidung verdienen. Okay, zwei Stellen noch. Also lohnt sich wirklich, dieses Kapitel zu lesen. Er sagt weiterhin, keiner darf auf ewig verurteilt werden, denn das ist nicht die Logik des Evangeliums. Ich, der Papst, spreche nicht nur von den Geschiedenen und Wiederverheirateten, sondern von allen, in welcher Situation sie sich auch befinden mögen. Einer noch, die Kirche sieht auf die Liebe der Eheleute nicht nur unter dem Aspekt der Unauflöslichkeit, sondern auch unter dem der Begleitung, Heilung und Barmherzigkeit. Das sind natürlich wunderbare Sätze und jetzt fragst du zu Recht, ja, okay, klingt gut, aber gilt das denn jetzt?
Ja.
So, leider ist das ein Phänomen des Pontifikats von Franziskus, dass es wunderbar klingt und da, ich auch fest davon überzeugt bin, dass er das genau so sieht.
Aber es ist nicht in Kirchenrecht übersetzt worden.
Aber er als Papst, als oberster Brückenbauer, als Pontifex Maximus, hätte sagen müssen und deshalb ändern wir dieses Verständnis. Das macht man nicht mal eben über Nacht. Das ist auch völlig klar. Aber alles, was wir haben, ist dieses Lehrschreiben, wo wir sagen können, ja gut, dann also Seelsorgerinnen und Seelsorger, dann halten wir uns jetzt daran. Und das geschieht auch und das ist gut, dass Menschen in diesen Brüchen, in diesen Situationen, die gescheitert sind, auch begleitet werden und eben nicht mehr diskreditiert werden als Sünderinnen und Sünder. Aber es ist immer noch geltende Lehrmeinung der Kirche, dass es eigentlich nicht geht.
Ja, wie gesagt, und wir haben Johannes Paul II. Und der hat in dem Buch oder in dem Schriftstück Familias Consortio auch geschrieben, die Frage ist, ob du in voller Absicht und bösem Willen die Liebes- und Lebensgemeinschaft zerstört hast. Wenn du das gemacht hast, im bösen Willen das zerstört hast, dann ist es eine schwere Sünde.
Ja.
Wenn das nicht passiert ist, ist es das nicht. Wenn es das nicht ist, keine schwere Sünde, kann sie vergeben werden. Und damit könnten wir die ganze Sache aus der Welt schaffen. Und nochmal die Frage, ich weiß es nicht, Alex weiß es nicht. Wir haben zwei Päpste aus ganz unterschiedlichen Lagern, die das beide mehr oder weniger, Franziskus deutlicher zugegebenermaßen, gesagt haben. Und trotzdem stehen wir immer noch da und ändern es nicht.
Nochmal einen Blick zurück, um diese Gratwanderung zu beschreiben. Das Alte Testament lässt eine Scheidung durch einen vom Mann ausgestellten Scheidebrief zu. Mhm. Altes Testament.
Vom Mann wohlgemerkt.
So, vom Mann natürlich, okay. Dies ermöglichte aber wiederum der Frau, und das wird häufig übersehen, wieder zu heiraten. Und indem ihr diese Möglichkeit wieder neu geschaffen wurde, sollte sie vor Willkür geschützt werden. Denn sonst galt sie als, ja, ist jetzt nicht die ganz korrekte Bezeichnung, als vogelfrei, als völlig mittellos. Jesus kennt natürlich auch diese gelebte, durch die rabbinische Tradition praktizierte Scheidepraxis, weil man hatte ja jetzt eine Möglichkeit, ja, da wurde
die Alte loszuwerden.
Ja, das war eher so wie so ein juristischer Vorgang, Abwicklung eines Eigentumvorbehalts, so. Und er kritisiert genau diese Praxis und sagt, nee, 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 Moment, 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 Moment. Macht es euch nicht zu leicht und betont eher wieder die ursprüngliche Unauflöslichkeit der Ehe, indem er dann sagt, Matthäus, und in Matthäus, was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Oder in Markus, im Markus-Evangelium heißt es, wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. An einer anderen Stelle heißt es sinngemäß, selbst schon das Denken an Ehebruch ist Ehebruch. Ja, da kommt jetzt nicht der moralinsaure Wanderprediger durch, sondern er sagt, hört doch auf, Ehe als Verwaltungsrecht zu betrachten, sondern es geht hier um etwas ganz anderes. Es ist nicht beliebig, als ein vertraglicher Akt zu bezeichnen.
Genau, und es sollten auch Frauen geschützt werden.
Ja, ja, sagst du ja.
Genau. Es sollten Frauen geschützt werden, zu sagen, dass man nicht, weil der Mann stellt ja diese Scheidungsurkunde aus, dass man nicht hier die Frau einfach auf die Straße stellen konnte, selbst wenn die dann rechtlich dastand.
Genau.
Die war ja mittellos. Ne? Wenn du die aus der Ehe entlassen hast, wie es so schön heißt, dann stand die auf der Straße, war mittellos. Wenn sie dann nämlich nicht einen neuen fand, wurde die nicht versorgt, die kriegte keine Alimente und so weiter, sondern war dann Bettlerin. Mhm. Und deswegen steht da ja auch in dieser Bibelstelle, das hat Moses euch aufgeschrieben, weil ihr so hartherzig seid.
Ihr konntet
seid.
Ja gar nicht, es musste ja so etwas geben.
Es musste so eine Regel, weil ihr so hartherzig seid.
Zu Beginn der Folge haben wir darüber gesprochen, wie man vielleicht vor 30, 40, 50 Jahren über Fälle von Scheidungen im Dorf gesprochen hat und so weiter. Das hatte ja auch früher Folgen für dich als jemand, der zur Kirche ging, wenn du dich hast scheiden lassen und dann wieder verheiratet hast, obwohl die Terminologie ja nicht so ganz stimmt, weil das ist ja für die katholische Kirche gar
stimmt,
keine Hochzeit.
Da ist sie schon unscharf, genau.
Es ist ja keine Hochzeit, wenn du dann das standesamtlich machst, egal, aber es gibt diesen Terminus, wieder verheiratet, geschieden, wieder verheiratet, dann durften die nicht zur Kommunion gehen. Ist das richtig?
Ja, klar.
Also die durften nicht zum Abendmahl gehen.
Ja, sicher.
Genau, sie lebten im dauerhaften Zustand der Sünde. Also
ja.
Und deswegen, wenn man in einem dauerhaften Zustand, das gilt übrigens für alle anderen Sünden auch, wenn man im dauerhaften Zustand der Sünde geht, darf man keine Sakramente empfangen.
Und ich möchte dazu
also das heißt, das heißt, der Pfarrer hätte dir, wenn du nach vorne gehst, und der weiß das, wenn er seine Gemeinde gut kennt, hätte er dir das nicht gegeben.
Das ist mehrfach so passiert.
Ja, ja. Ja. Und ich möchte auch an dieser Stelle... Gott hab ihn selig, aber ich möchte noch einmal Papst Franziskus zitieren, genau dazu, Amoris Laetitia. Er schreibt, ich kann nicht sagen, dass alle, die sich in einer sogenannten irregulären Situation befinden, das ist genau damit gemeint, deshalb im Stand der Todsünde leben. Daher ist es nicht mehr möglich zu behaupten, dass allen in jeder irregulären Situation der Zugang zu den Sakramenten verwehrt sein muss. In gewissen Fällen könnte es auch die Hilfe der Sakramente einschließen. Daher erinnere ich die Priester daran, dass der Beichtstuhl keine Folterkammer sein darf, sondern vielmehr ein Ort der Barmherzigkeit. Und ebenso weise ich darauf hin, dass die Eucharistie kein Preis für die Vollkommenen, sondern ein großzügiges Heilmittel und eine Nahrung für die Schwachen ist. Da versucht der Papst einfach mal wieder die Blickrichtung zu verändern und zu sagen, Leute, was machen wir hier denn eigentlich? Treiben wir hier die Leute vor die Stadtmauern und wollen sie steinigen?
Aber man denkt sich bei dem, was du vorliest, meine Güte, warum hat der das nicht zu geltendem Kirchenrecht gemacht? Ich würde, nachdem wir so viel darüber gesprochen haben, was das Lehramt vorsah oder wo es vielleicht nicht realisierte Chancen gibt und gab, das irgendwie zu ändern, nochmal für alle die Leute, die nicht so oft in der Kirche sind und nicht so am Gemeindeleben teilnehmen, nochmal ein kleines Bild machen, wie es denn im Moment in Gemeinden ist, also wie der normale Gemeindepfarrer, wir kennen ja ein paar sehr gute Leute, wie die zu diesem Thema stehen und wie die mit Leuten umgehen, die nach der alten Definition gar keine Eucharistie bekommen würden.
Also die Pfarrer, die ich kenne, und ich behaupte, es sind durchaus einige, für die ist das kein Thema mehr. Die schütteln den Kopf und sagen, nein, das mache ich nicht mehr. Also natürlich spende ich jedem Menschen, ob nach Kirchenrecht irreguläre Situation vorliegt oder nicht, spende ich Sakramente.
Ich möchte euch als Seelsorger auch nochmal fragen, was sagt ihr denn jetzt zu Menschen, die zu euch kommen und sagen, boah, ich kann das nicht mehr, ich möchte mich eigentlich scheiden lassen, ich muss hier raus, aber ich habe da ein Problem mit, weil ich eben noch so gut katholisch bin. Also auf der einen Seite wollt ihr ja sicherlich nicht, dass die Ehe leichtfertig in den Wind geschossen wird, aber vielleicht seht ihr auch die Problematik. Also genau, was sagt ihr denen?
Also erstmal würde ich, bevor ich zu einer solchen mir gestellten Frage eine Meinung abgeben könnte, sehr, sehr oft und sehr, sehr viel und sehr, sehr lang mit diesen Menschen sprechen. Das ist ja nichts, was mal eben in einem Telefonat, hast du auch nicht gefragt, in einem Telefonat abgearbeitet werden kann. Und wenn ich dann das Gefühl hätte, wirklich ein Gespür bekommen zu haben für die Situation, ja, würde ich davon auch meine Antwort abhängig machen und entweder sagen, gut, dann fahre ich dich jetzt zu einem Scheidungsanwalt, oder aber auch sagen, ich glaube, es ist lohnenswert, dran zu bleiben.
Ich glaube, ich würde dir erstmal zum Profi schicken, ne? Also zur Eheberatung und so weiter, wenn die das nicht schon längst gemacht haben und hinter sich haben. Also weil die das, da gibt es Leute für, die sind dafür besser ausgebildet als pastorales Personal.
Ja.
Wenn die jetzt sagen würden, okay, nee, will ich aber nicht, will das mit dir klären, dann ging es mir ganz...
Davon bin ich, so genau, hatte ich genau, dich jetzt verstanden.
Ja,
genau.
Ja, weil die eben im Gegensatz zu anderen Leuten, die sich scheiden lassen wollen, eben dieses Gefühl haben, das darf ich doch eigentlich nicht, Gott gegenüber.
Genau.
Und was ich gerne machen würde, und das gibt es sogar teilweise bei Kolleginnen und Kollegen, wenn dann klar ist, das geht hier nicht weiter und das muss hier ein Ende finden, warum auch immer, und die beiden können sich noch stehen sehen und hassen sich nicht. Wir kennen alle Leute, wo das nicht mehr geht. Würde ich gerne mit denen sozusagen auch einen Gottesdienst, wenn die das wollen, feiern, um das Ganze zu beenden. Ein Ritual
mit einem Ritual.
Genau. Sehr gut. So würde ich es eher machen wollen. Die Sache dann aufzulösen, da gibt es ganz schöne Sachen. Es gibt, kann man jetzt kitschig finden oder nicht, da haben Kolleginnen ein Herz aus Eis, ne? Also ein Herz aus Eis, das dann innerhalb dieser Zeremonie, dieser Liturgie schmilzt und dann ist es wieder Wasser, und Wasser ist ja in Christentum immer ganz wichtig, ne? Daraus erwächst Leben und so weiter. Ne? Also die Eiszeit ist vorbei und da gibt es unterschiedliche Gottesdienstformen und Rituale, die auch schon gemacht werden, und sowas, wenn die Leute das noch können und so im Guten auseinandergehen können, dass man noch sagen kann, wir setzen hier einen Punkt, würde ich gerne machen. Ich bin da vor allem inspiriert von Deep Space Nine.
Ich wollte es gerade sagen, dass du das natürlich von den Bajoranern von Deep Space Nine übernommen würdest gerne, nämlich die feiern ein Trennungsfest.
Genau, Dr. Begier und ich weiß nicht mehr, wie sie heißt.
Die Dabo.
Die Dabo-Spielerin, die haben auf, ich glaube, auf Riser
ihr
Abschiedsritual gefeiert.
So, genug abgenerdet. Die Zeit ist um. Wir kommen zur Abstimmung. Alex, ist es Sünde, sich scheiden zu lassen?
Nein.
So ein Urteil steht mir gar nicht zu, deswegen nein.
Ich sage auch nein. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns weiterhin die Treue haltet. Bis dahin alles Gute. Tschüss.
Ist es Sünde?
Ja, also.
Ist es Sünde ist eine Produktion von Thiemann TV im Auftrag der Stabsabteilung Kommunikation des Bistums Osnabrück. Redaktion Urs von Wulfen. Sprecherin Manuela Reiser. Musik Johannes Kraas. Ton und Schnitt Johannes Kasser.